Ja, ein paar Worte zu mir selbst. Ein paar Leute kennen mich ja, manche kennen mich nicht. Ich komme aus der Hohen Martha. Wohnen tue ich allerdings weit außerhalb, eher so Richtung Ansbach. Ich bin in der EDV-Branche tätig und habe nebenbei auch noch eine Landwirtschaft mit momentan so 15 Pferden. So, kommen wir zu unserer heutigen Predigt. Es war einmal. So fangen viele Geschichten an. Und auch zur Einleitung unserer heutigen Predigt möchte ich euch eine solche Geschichte erzählen. Es war einmal, vor langer Zeit, ein König in einem fernen Land. Dieser König war sehr streng. Er verlangte von seinem Volk hohe Steuern und war ein richtiger Tyrann. Er verurteilte seine Untertanen wegen Kleinigkeiten zu hohen Strafen und er kannte keine Gnade. Weil er sein Volk unterdrückte, musste er ständig um sein Leben fürchten. Deshalb umgab er sich mit einer Leibgarde, die ihn auf Schritt und Tritt begleitete. Alle Speisen, die dem König zum Essen vorgesetzt wurden, mussten zuerst von einem Vorkoster probiert werden. So wollte er sich vor Vergiftung schützen. Doch genau dieser Vorkoster, der Mundschenk, hatte den Plan geschmiedet, den König zu vergiften. Bei passender Gelegenheit mischte er Gift unter das Essen und ließ es dem König servieren. Doch der Plan des Mundschenks wurde dem König in letzter Minute verraten, und so aß der König nichts von der Speise. Stattdessen zitiert er den Mundschenk zu sich und stellt ihn zur Rede. Jedem der Anwesenden war klar, dass jetzt seine letzte Stunde geschlagen hatte. Doch zur Verwunderung aller sagt der König zum Mundschenk: Ich vergebe dir. Damit hatte niemand gerechnet. Die Todesstrafe mit sofortiger Vollstreckung, das hätte man erwartet, aber niemals Vergebung. Und dann sagte der König zum Mundschenk: Und nun tu, was deine Aufgabe ist und esse von der Speise, die du mir serviert hast. Der Mundschenk probierte von dem Essen und starb an seinem eigenen Gift. Hat der König dem Mundschenk wirklich vergeben? Was war die Vergebung des Königs aus der Geschichte aus 1001 Nacht wert? Wir wollen heute über Vergebung nachdenken und uns dabei mit zwei grundsätzlichen Aspekten beschäftigen. Die Vergebung zwischen Gott und uns Menschen und auch die zwischenmenschliche Vergebung. Starten wir mit der Vergebung, die uns Gott zuteil werden lässt. Wir lesen einen Bibeltext, Kolosser 1, Abvers 12. Kolosserbrief, Kapitel 1, Abvers 12. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott, dem Vater, voller Freude dafür zu danken, denn er hat euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind uns vergeben. Und der letzte Vers in der Luther-Übersetzung ist ja noch deutlicher. Der Sohn Jesus Christus, in dem wir Erlösung haben, nämlich durch die Vergebung der Sünden. Gott erlöst uns von der Sünde, weil er uns vergibt. Vergebung von Gott ist also lebensnotwendig. Ohne sie sind wir tot, für immer. Sehen wir uns genauer an, wie Gott vergibt. Wir erinnern uns an die Geschichte in der Einleitung und dem König. Ich verzeihe dir und nun tue, was deine Aufgabe ist und esse von der Speise, die du mir serviert hast. Sieht so Gottes Vergebungsbereitschaft uns Menschen gegenüber aus? Okay, deine Sünden vergebe ich dir, aber mit den Folgen musst du jetzt selber klarkommen. Dazu wollen wir uns eine Begebenheit aus der Bibel anschauen. Im Johannesevangelium ab Kapitel 8 sehen wir die Begegnung zwischen Jesus und der Sünderin. Jesus befindet sich im Tempel und ist dort von vielen Menschen umgeben, die er lehrt. Schriftgelehrte und Pharisäer kommen zu ihm und bringen eine Frau mit, die sie auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellen die Frau in die Mitte und beschuldigen sie des Ehebruchs. Das Gesetz des Mose wird zitiert: Wer die Ehe bricht, der soll sterben. Auch die Hinrichtung steht schon fest. Sie soll gesteinigt werden. Jetzt kommt die entscheidende Frage an Jesus. Was sagst du? Jesus beantwortet die Frage zunächst überhaupt nicht. Er bückt sich und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Die Schriftgelehrten und Pharisäer lassen aber nicht locker. Sie wollen von Jesus eine eindeutige Antwort haben und bohren mit ihren Fragen immer weiter. Da steht Jesus wieder auf und sagt zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und Jesus bückt sich wieder und schreibt weiter. Hand aufs Herz, wem von euch würde es nicht auch interessieren, was Jesus da in die Erde geschrieben hat? Mich würde es brennend interessieren. Damit haben die Schriftgelehrten nicht gerechnet. Jesus schiebt ihnen die Verantwortung für ihr Handeln zu. Nur der, der ohne Schuld ist, hat das Recht, die vom Gesetz geforderte Strafe zu vollziehen. Einer nach dem anderen verdrückt sich. Alle schleichen sich davon. Nun ist Jesus mit der Ehebrecherin allein. Er steht auf und fragt: Wo sind Sie, Frau? Hat dich keiner verdammt? Und sie antwortet: Niemand, Herr. Und da sagt Jesus zu ihr: Dann verdamme ich dich auch nicht. Hat Jesus damit zum Ausdruck gebracht, dass ihre Sünde nicht so schlimm gewesen sei und man das nicht so eng sehen sollte? Oder wollte er mit unseren Worten ausgedrückt sagen: Schwamm drüber? Nein, denn er fügt hinzu: Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wie hat Jesus hier vergeben? Vorbehaltslos. Er sagt nicht, dass die Sünderin erst einmal ihr Leben in Ordnung bringen muss und dann wird ihr vergeben, sondern Jesus geht in Vorleistung. Er vergibt zuerst und legt ihr im zweiten Schritt eine Veränderung ihres Lebens ans Herz. Gott geht in Vorleistung. Wenn wir wollen, vergibt er uns. Wie mag die Frau reagiert haben? Hat sie sich danach mit ihrem Freund getroffen und sich gemeinsam mit ihm über Jesus lustig gemacht und beschlossen, in Zukunft besser aufzupassen? Oder ist sie an ihrer Schuld verzweifelt, weil sie nicht glauben konnte, dass ihr Jesus wirklich vergeben hat? Oder ist es vielleicht die Sünderin, die uns in Lukas 7 beschrieben wird, die Jesus mit dem teuren Nardenöl gesalbt hat, von der Jesus sagt, dass sie viel Liebe gezeigt hat, weil ihr viel vergeben wurde? Wir wissen es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Begegnung mit Jesus einen tiefen Eindruck bei der Frau hinterlassen hat. Wie reagieren wir auf Vergebung? Akzeptieren wir, dass Jesus unsere Schuld vergeben hat und wir davon befreit sind? Oder grübeln wir immer wieder über unser Versagen nach? Lesen wir dazu Micha Kapitel 7, die Verse 18 bis 20. Micha Kapitel 18, Kapitel 7, die Verse 18 bis 20. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht länger festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in den Tiefen des Meeres werfen. Jesus wirft unsere Schuld in die Tiefen des Meeres. Wo ist das Meer am tiefsten? Im Marianengraben. Und wie tief ist das Meer dort? Das sind ca. 11.000 Meter. Es geht also der höchste Berg der Erde darin unter. Und da unten herrscht ein Wasserdruck von 1.000 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das ist also ungefähr das Gewicht eines normalen PKWs auf der Fläche eines 1-Cent-Stückes. Unter diesem Druck kann kein Mensch überleben. Wenn Gott einen solchen Vergleich zieht, dann will er damit sagen, für deine Sünden, die ich dir vergeben habe, gibt es eine sichere Endlagerung. Viel sicherer als Gorleben. Niemand kann sie dort wieder hervorholen, um sie dir vorzuhalten. Ich will sie vernichten, weil mein Sohn Jesus Christus an deiner Stelle die Strafe auf sich genommen hat. Ist das nicht wunderbar zu wissen, dass die Schuld weg ist und nicht wie bei dem König in unserer Einleitungsgeschichte wieder auf den Tisch kommt? Können wir da nicht aufatmen und haben den Blick frei für die Gegenwart und die Zukunft und brauchen uns nicht mehr mit der Schuld der Vergangenheit belasten? Aber auch uns gilt der Satz Jesu an die Sünderin: Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Obwohl Jesus bereit ist, uns immer wieder zu vergeben, möchte er trotzdem, dass sich unser Leben verändert. Wie notwendig wir Vergebung für unsere seelische und körperliche Gesundheit brauchen, drückt David im Psalm 32 so aus. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben. Fragen wir uns nun, welche Voraussetzungen wir zu erfüllen haben, damit Gott uns vergibt. Hier gibt es aus der Bibel drei Gesichtspunkte. Das erste ist das gerade betrachtete Ereignis mit der Sünderin, in der Jesus keinerlei Vorbedingungen von der Frau verlangt. Die Aufforderung, sündige hinfort nicht mehr, bezieht sich auf die Zukunft und nicht auf die Sünden der Vergangenheit. Der zweite Aspekt ist der Aufruf zum Bekennen der Sünde. Lesen wir dazu 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Der 1. Johannesbrief, Kapitel 1, der Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Hier wird uns also Sündenbekenntnis als Voraussetzung für Vergebung unserer Schuld beschrieben. Und den dritten Aspekt finden wir im Vaterunser. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und es gibt auch Bibelübersetzungen, die es noch etwas schärfer formulieren. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Ja, was gilt nun für uns? Vergibt uns Gott ohne Vorbedingungen? Oder nach dem Schuldbekenntnis? Oder erst dann, wenn wir mit all unseren Mitmenschen ins Reine gekommen sind? Vertiefen wir die Gedanken, indem wir noch weitere Bibeltexte hinzuziehen. Da haben wir zunächst einmal die grundsätzliche Einstellung Jesu zu uns Menschen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir halten fest, Gott liebt uns Menschen. Er ist für uns und nicht gegen uns. In Matthäus 18 lesen wir: Denn des Menschen Sohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist. Jesus kommt also auf diese Erde, um uns Rettung zu bringen und nicht um einen Grund zu suchen, uns zu verurteilen. Und Apostel Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 5: Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Denn wenn wir mit Gott versöhnt sind durch seinen Tod, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Auch hier wird deutlich, dass Jesus mit dem Angebot der Versöhnung in Vorleistung geht und wir dieses Geschenk nur annehmen müssen. Lesen wir den Text aus 1. Johannes 1 noch einmal im Zusammenhang. 1. Johannes 1, Abvers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn, Jesus, zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich, dass Sündenbekenntnis eine grundsätzliche Lebenseinstellung ist. Ich erkenne damit meine Sündhaftigkeit an und akzeptiere, dass ich nur durch Gottes Gnade gerettet werden kann. Wir brauchen keine Angst zu haben, verloren zu gehen, weil wir irgendeine Sünde nicht vor Gott bekannt haben. Nur wenn wir bewusst ablehnen, Sünder zu sein oder für eine falsche Tat bewusst auf Vergebung verzichten, weil wir gar keine Vergebung nötig haben, dann kann uns Gott nicht vergeben, weil wir zu seinem Geschenk bewusst Nein, Danke sagen. Und wie sieht es mit der Aussage im Vaterunser aus, dass uns nur vergeben wird, wenn auch wir unseren Schuldigern vergeben? Hilft uns Jesus' Gleichnis vom Schalksknecht in Matthäus 18 weiter. Ein König macht mit seinen Verwaltern einen Kassensturz und zieht Bilanz. Dabei stellt sich heraus, dass die Bücher bei einem Mitarbeiter einen deutlichen Fehlbetrag aufweisen. 10.000 Zentner Silber ist ihm der Verwalter schuldig. Laut dem Anhang meiner Bibel sind es ungefähr 45 Millionen Euro. Man könnte es aber auch über die Kaufkraft des Lohnes eines Tagelöhners umrechnen, dann käme man auf 250.000 Jahresgehälter. Das wären dann 6 Milliarden Euro. Ein unvorstellbarer Betrag. Heute ist die Haftung von Mitarbeitern ja sehr stark begrenzt. Aber damals war ein Angestellter für die ihm anvertrauten Gelder persönlich verantwortlich. Da der Verwalter den Betrag nicht bezahlen kann, will ihm der König sein gesamtes Hab und Gut pfänden lassen. Heute überschreiben Schuldner ihr Restvermögen oft an Frau und Kinder, um es vor dem Zugriff der Gläubiger zu schützen. Doch damals war das nicht möglich. Ganz im Gegenteil. Er sollte zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern als Sklave verkauft werden, um den Betrag zu begleichen. Doch der Verwalter bittet den König um Gnade und verspricht ihm, den ausstehenden Betrag zu bezahlen. Bei dieser riesigen Summe ein völlig unrealistisches Angebot. Doch der König lässt sein Herz erweichen, verschont seine Mitarbeiter samt Familie und gibt ihn frei. Darüber hinaus erlässt er ihm die gesamten Schulden, 45 Millionen Euro, geschenkt. Der Verwalter geht wohl sehr erleichtert nach Hause. Doch er trifft auf dem Weg einen seiner Kollegen. Dieser ist ihm 50 Euro, 100 Silbergroschen, schuldig. Er springt ihm an die Gurgel, würgt ihn und verlangt die 50 Euro zurück. Der Kollege bittet um Gnade und verspricht ihm, die Summe so schnell wie möglich zu bezahlen. Doch der Verwalter geht nicht darauf ein und lässt seinen Kollegen ins Gefängnis werfen, bis er die 50 Euro bis zum letzten Cent bezahlt hat. Einige andere Kollegen haben diese Situation beobachtet und sind schockiert darüber, wie der Verwalter mit seinen Kollegen umgeht. Sie gehen zum König und berichten ihm, was sich zugetragen hat. Dann zitiert der König den Verwalter zu sich und stellt ihn zur Rede. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch deinem Kollegen gegenüber gnädig erweisen können? Der König war stinksauer und hat den Angestellten dazu verurteilt, seine gesamten Schulden zu bezahlen. Man könnte das Verhalten des Verwalters auch mit grobem Undank bezeichnen. Ihm ist viel vergeben worden und er ist selbst anderen gegenüber sehr kleinlich. Gegen ein solches Verhalten, denke ich, spricht auch das Vaterunser. Wir sollen unseren Schuldigern vergeben. Wenn mir jemand im Straßenverkehr die Vorfahrt nimmt, dann ist es sicher leicht zu sagen, Schwamm drüber, ich verzeihe dir. Es gibt aber auch Situationen, wo Vergebung nicht so schnell und einfach aus dem Ärmel zu schütteln ist. Wie sähe es zum Beispiel aus, wenn ein Amokläufer eines meiner Kinder oder Enkelkinder erschießt oder ein betrunkener Autofahrer meine Frau überfährt? Da würde mir Vergebung sicher erheblich schwerer fallen. Und vielleicht würde es auch Jahre dauern, bis ich mit der Schuld meines Mitmenschen fertig geworden bin und ihm wirklich verzeihen kann. Wäre ich dann von Gottes Vergebung ausgeschlossen, weil ich meinem Schuldiger noch nicht vergeben habe? Das glaube ich nicht, denn das Gleichnis vom Schalksknecht zeigt uns eine Unversöhnlichkeit wegen Kleinigkeiten. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Vergleich der Personen Judas und Petrus. Beide haben im Zusammenhang mit Jesu Verhaftung schwere Fehler begangen. Judas hat Jesus verraten und Petrus hat ihn verleugnet. Wie sind sie mit ihrer Schuld umgegangen? Judas bereut seine Schuld. Er bekennt seine Schuld. Er will das begangene Unrecht wieder gut machen und bringt das Geld zurück. Ja, er geht sogar in den Tempel. Und er findet trotzdem keine Vergebung, weil er sich an die falsche Adresse wendet. Er selbst kann das geschehene Unrecht nicht mehr in Ordnung bringen. Und der Hohe Rat, zu dem er geht, der hilft ihm auch nicht. Er sieht keinen Ausweg aus seiner Schuld und bringt sich um. Und wie sieht es mit Petrus aus? Nach seiner Verleugnung hat ihn Jesus angesehen und Petrus hat bitterlich geweint. Seine Schuld ist ihm bewusst geworden. Darüber hinaus lesen wir aber nichts in der Bibel, dass er Jesus jemals förmlich um Vergebung gebeten hätte. Aber er blieb in Jesu Nähe, statt sich mit seiner Schuld zurückzuziehen. Und kurze Zeit später vertraut ihm Jesu seine Gemeinde an. Auch ohne große Worte ist hier Schuld aus dem Weg geräumt worden und Petrus hat in Jesu Nähe Vergebung erfahren. Betrachten wir nun den zweiten Aspekt, die zwischenmenschliche Vergebung. Die Bibel gibt uns eine ganze Reihe Hinweise, dass es in Gottes Sinne ist, dass wir unserem Bruder oder unserer Schwester vergeben. Ich zähle hier nur ein paar Punkte stichpunktartig auf. In der Bergpredigt sagt Jesus, dass jemand, der ein Opfer darbringen will und dem es einfällt, dass er Zwist mit seinem Bruder hat, das Opfertier liegen lassen soll und sich zuerst mit seinem Bruder versöhnen möge. Dann soll er wiederkommen und das Opfer darbringen. Ein paar Kapitel weiter lesen wir in Matthäus 18, dass wir 70 mal, 7 mal vergeben sollen. Paulus sagt in Römer 12, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Die Anweisung aus 1. Korinther 11, nicht unwürdig vom Abendmahl zu essen, wird von uns auch auf Versöhnung gedeutet. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, ermahnt uns Paulus in Epheser 4. Auch das zuvor erwähnte Gleichnis vom Schalksknecht in Matthäus 18 legt uns dringend ans Herz, die empfangene Vergebung auch an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Die göttliche Vergebung, so haben wir vorher festgestellt, ist lebensnotwendig für uns. Ist die zwischenmenschliche Vergebung auch lebensnotwendig? In den vergangenen Monaten hatten wir in der HOMA ein Vergebungsseminar. Unter dem Titel Frieden finden mit der eigenen Vergangenheit haben wir mit 10 Teilnehmern interessante Gedanken zu diesem Thema geteilt. Es war für alle Teilnehmer eine große Bereicherung. Ich möchte euch einige Gedanken aus diesem Seminar weitergeben. Beginnen möchte ich mit dem Zitat eines Arztes. In der Gesellschaft ist Versöhnung kein offizielles Thema und die Wissenschaft ist noch am Anfang. Dabei wird immer deutlicher, dass viele Krankheiten auf Angst, Wut oder Schuldgefühle zurückgehen. Nach der Versöhnungsforschung sind Spiritualität, Dankbarkeit und Vergebung stärkere gesundheitliche Schutzfaktoren als zum Beispiel eine gesunde Ernährung. Sollte uns nicht dieser letzte Satz gerade als Adventisten zu denken geben? Ich wiederhole ihn nochmal. Nach der Versöhnungsforschung sind Spiritualität, Dankbarkeit und Vergebung stärkere gesundheitliche Schutzfaktoren als zum Beispiel eine gesunde Ernährung. Wir sind stolz auf unsere gesunde Ernährung und müssen feststellen, dass es noch viel mehr Aspekte gibt, die unsere Gesundheit betreffen. Vielleicht sagt ihr jetzt, naja, was da ein Arzt aus der Schweiz sagt, das muss ja nicht unbedingt stimmen. Das zweite Zitat stammt von Schwester Weid aus dem Jahr 1885. Seelische Erkrankungen nehmen allenthalben überhand. 90% aller Krankheiten, unter denen die Menschen leiden, haben ihre Ursache im seelischen Bereich. Der Grundgedanke unseres ersten Seminarabends war, Ärger tötet. Vergebung reduziert Ärger. Und das führt zu einer besseren Gesundheit. Dieser Satz steht jetzt natürlich ohne Begründung irgendwo im luftleeren Raum. Aber in dem Seminar haben wir die Zusammenhänge gut herausgearbeitet. Ich komme auf die Frage zurück. Ist zwischenmenschliche Vergebung lebensnotwendig für uns? Sicher, man fällt nicht gleich tot um, wenn man sich über erfahrenes Unrecht ärgert, wütend ist und vielleicht mit Groll an irgendeine Ereignisse in der Vergangenheit zurückdenkt. Aber es ist gesünder, diese Gedanken loszulassen. Eine weitere Erkenntnis aus unserem Seminar. Die erste Person, die von Vergebung profitiert, ist die, die vergibt. An meinem Ärger festzuhalten, schadet mir am meisten. Wenn ich vergebe, befreie ich einen Gefangenen und entdecke, dass ich dieser Gefangene war. Diese 4 Gedanken zur zwischenmenschlichen Vergebung beschreiben die positive Wirkung auf mich selbst. Es nützt mir, wenn ich vergebe. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt dieser Vergebung. Durch Vergebung können gestörte Beziehungen wieder heil werden. Mir ist bei der Gelegenheit der Satz wichtig geworden: Vergebung bedeutet, ich gebe meinen Anspruch auf Vergeltung auf. Wir fühlen uns im Recht. Vielleicht haben wir auch Recht. Vielleicht auch nicht. Aber was nützt es mir, wenn ich mein Recht nicht durchsetzen kann? Ich komme noch einmal auf die von Petrus an Jesus gestellte Frage zurück. Wie oft muss ich meinem Nächsten vergeben? Und in Matthäus 18 lesen wir, dass Petrus Jesus vorschlägt, ist 7-mal genug? Und 7-mal ist eigentlich schon ziemlich viel. In unserem Sprachgebrauch sagen wir ja, ich gebe dir noch eine Chance. Und die Sprache verrät uns, eine, nicht 7. Es ist schon eine reife Leistung, wenn wir jemanden 7-mal kurz hintereinander ehrlich sagen könnten, ich verzeihe dir. Doch Jesus setzt ganz andere Maßstäbe, 7-mal, 70-mal. Das soll wohl heißen, hör auf zu zählen. Man sagt auch vergeben und vergessen. Aber vergeben und vergessen sind zwei unterschiedliche Dinge. Vergeben ist eine bewusste Entscheidung, aber vergessen kann man nicht, bewusst. Vielleicht heißt vergeben aber einen neuen Anfang zulassen, im Bewusstsein dessen, was geschehen ist. Und statt zu vergessen, könnten wir vielleicht bewusst darauf verzichten, das Unrecht, das uns widerfahren ist, warm zu halten und uns nicht immer wieder bewusst daran zu erinnern. Auch wenn es uns schwerfällt, immer wieder zu vergeben, sollen wir doch daran denken, wie viel mehr uns Jesus schon vergeben hat. Wir wollen noch einmal zusammenfassen. Gott liebt uns, er möchte uns retten. Gott vergibt uns vorbehaltslos. Wir müssen sein Geschenk nur annehmen. In der Folge soll sich unser Leben verändern. Gott versenkt unsere Sünden im tiefen Meer. Weder wir noch andere sollen versuchen, sie wieder hochzuholen. Auch wir sollen unseren Mitmenschen vergeben, ohne mitzuzählen, wie oft wir das tun müssen, denn Gott hat uns schon viel mehr vergeben. Zum Schluss möchte ich noch einige Verse aus Psalm 103 lesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Abend ist vom Morgen, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns Erlösung zu bringen. Wir sind dir aus dem Ruder gelaufen und du hättest eigentlich Grund gehabt, uns zu vernichten. Aber du liebst uns so sehr, dass du uns Rettung bringst, dass du persönlich diese Schuld auf dich nimmst, dass du meine Schuld trägst, Herr. Danke, dass wir das wissen dürfen und dass wir auf deine Gnade vertrauen dürfen. Herr, und wir wollen unseren Mitmenschen gegenüber auch vergebend, wir wollen die Liebe, die du uns zeigst, auch weitergeben. Hilf uns dabei, auch bei den Menschen, wo es uns schwerfällt. Hilf uns, Vergebung unseren Brüdern und Schwestern zuteil werden zu lassen. So sei bei uns, Herr, hilf uns. Wir danken dir dafür. Amen. Amen.